Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
So, was ist das jetzt hier? Folge 54 steht geschrieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen wieder beim Zolltalk. Ich bin der Christoph, meine Stimme kennt ihr, aber ich bin natürlich auch diesmal nicht alleine hier im digitalen Zollcast-Studio, sondern bei mir ist Brummbär Nummer 2. Hallo, lieber Andres.
Hallo, lieber Christoph.
Es ist wirklich schön, dich hier dabei zu haben, Andres. Und wie ich das auch bei Svenja gemacht habe, erzähle ich mal unsere Geschichte. Wir haben uns kennengelernt, auch auf der DBG-Tagen. Du hast mal eine E-Mail geschrieben als Hörer vorab. Da hatte ich dich aber leider nicht mehr in Erinnerung. Und du warst auf der DBG-Tagen auf einmal da, Andres. Du bist wie ein Engel erschienen, bist ins Teammeeting reingekommen und seitdem bist du mit dabei. Aber Andres, erzähl ruhig mal was zu dir. Wer bist denn du eigentlich und was machst du?
Ja, ich bin Andres Stucke. Ich forsche an der Universität Hildesheim, bin da auch Dozent. Also das heißt, ich forsche, bin Dozent und in erster Linie bin ich natürlich Lehrkraft. Lehrkraft bin ich für Bodenkunde, Bodenbiologie und so diesen ganzen Geowissenschaftenkomplex. Und forschen tue ich im Bereich Trüffel. Also das heißt, ich untersuche die Verbreitung von Trüffeln in Mitteleuropa.
So, und da müssen wir jetzt mal an der Stelle einfach mal kurz innehalten und ich muss einfach mal sagen, Trüffelforscher Andres, wie cool ist das denn bitte? Du bist hundertprozentig der Held auf jeder Party, oder?
Ja, also es hat schon starken Alleinstellungscharakter, sag ich mal. Aber es ist auch ein Bereich, der mich begeistert, andere Leute begeistert und der auch einfach Spaß macht. Also ein super schönes Forschungsfeld.
So, und Andres, was sind denn da in diesem Forschungsfeld der Trüffel? Also ich als absoluter Laie, ich habe Trüffel vielleicht mal im Restaurant gegessen, ist natürlich sehr teuer, ist allerdings auch sehr lecker. Was sind denn da jetzt in der Trüffelforschung eigentlich die Herausforderungen, vor denen du stehst? Oder was beackerst du da?
Also die Herausforderungen sind vielfältig, aber auch unkompliziert letztendlich. Also natürlich steht für den Anbauer immer an erster Stelle die Frage, wie finde ich oder wie stelle ich den perfekten Boden her, um meine Trüffel möglichst schnell zur Reife und möglichst viele Trüffel zu produzieren. Das ist natürlich auch ein Bereich, in dem schon viel geforscht worden ist. Aber da gibt's hier und da immer noch wieder so kleine Zahnrädchen, die man nochmal genau unter die Lupe nehmen muss. Und dann ist natürlich der große Bereich Biodiversität. Also welchen Einfluss hat die Biodiversität auf den Trüffel? Also welche Vegetation, welches Bodenmikrobiom ist besonders gut für den Trüffel? Und auch andersrum muss man natürlich die Sachen immer holistisch betrachten. Also das heißt, welchen Einfluss hat unter Umständen auch der Trüffel eben auf die Biodiversität? Also wenn ich Trüffel finde an diesen Standorten, erhöht sich unter Umständen die Biodiversität? Das ist so eine Frage, die noch nicht klar beantwortet ist und der ich auch nachgehe. Und dann ist natürlich auch immer noch eine spannende Frage, über welche Trüffel sprechen wir eigentlich, weil es gibt natürlich nicht nur eine Art, sondern es gibt verschiedene und der heimische Trüffel, das ist der Tuber estivum, der steht bei mir im Mittelpunkt, aber es gibt eben auch andere Trüffel, auf gut Deutsch sage ich mal der Hohltrüffel zum Beispiel oder der Hirschtrüffel. Welchen Einfluss haben die unter Umständen untereinander? Genau, das sind so die Bereiche.
Das finde ich ziemlich abgefahren. Also nach wie vor, dass wir hier einen Trüffelforscher haben, Andres. Und dass du, also es ist eine unglaublich coole Forschung. Und du bist hier im Team sozusagen, wenn ich das mal runterbrechen darf, mehr oder weniger aus der Bodenbiologie-Richtung ja eher anzusiedeln. Ne? Da hast du eben auch hier im Team bei uns jetzt ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, was mich sehr freut. Und ich habe mir auch dein Poster angeschaut, was du auf der DBG-Tagung mit präsentiert hast. Da ging es auch um den Tuber estivum, ne? Den du dort hinsichtlich des Verbreitungsgebietes in Europa charakterisiert hast, oder? Da war so eine Verbreitungskarte, genau. Ne? Was braucht denn der so für Bedingungen eigentlich, wenn wir schon mal dabei sind?
Ja, also ich sag mal, das, was bekannt ist, das ist auch das, was man eigentlich oft findet, auch wenn man mal so eine schnelle Recherche macht, das sind halt Kalkböden, relativ hohe pH-Werte. Er braucht eben seine Mykorrhiza-Partner, also das heißt, der Trüffel lebt in Symbiose mit bestimmten Bäumen. Da ist vor allen Dingen die Buche ein wichtiger Partner, die Hainbuche, die Haselnuss. Genau, und dann braucht er auch noch den richtigen Boden. Das heißt, der Boden darf nicht zu tonhaltig sein. Der Boden muss luftig sein, muss eine gewisse Wärmekapazität haben. Also gerade im Frühling darf er nicht zu kalt sein. Genau, und da gibt es dann halt ein spezielles Habitat, was man charakterisieren kann. Und Humus braucht der Trüffel auch, der Tuber estivum.
Also schon eine kleine Diva, mehr oder weniger. Das ist schon recht anspruchsvoll, ne?
Also unter den Trüffeln ist er tatsächlich eher der weit verbreitete, aber unter den Pilzen ist er auf jeden Fall eine Diva, ja. Das kann man definitiv so sagen.
Und sicherlich deshalb auch die Seltenheit begründet ein Stück weit. Und sicherlich liegt darin auch begründet, dass der Mensch es schwer hat, natürlich diese Trüffel zu finden. Und deswegen bedient er sich natürlich tierischer Hilfe oder der tierischen Sinne, um da entsprechend auf die Suche zu gehen. Und Andres, das fand ich so schön, wir hatten schon ein tolles Erlebnis zusammen, auch wenn uns einige Kilometer trennen, aber wir haben zusammen den Film Pig geschaut, zumindest zeitgleich, ja. auf Netflix. Was sagst du zum Film Pig? Also ich lese mal vielleicht kurz den Plot vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worauf sie sich gegebenenfalls einlassen. Es ist ein Film mit Nicolas Cage, also Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ist grundsätzlich immer zu empfehlen, wie ich finde. Der Plot ist, als seine geliebte Trüffelsau, gemeint ist Nicolas Cage, gestohlen wird, begibt sich ein Einsiedler von seiner Hütte in Oregon auf die Suche nach ihr nach Portland, wo ihn seine Vergangenheit einholt. Ey, das ist doch ein Plot. genau. Und wie hat dir der Film gefallen, Andres?
Als erstes muss ich sagen, natürlich ist nicht Nicolas Cage die Trüffelsau, sondern er ist der Hauptcharakter. aber der Film hat mir auf eine verstörende Weise gut gefallen. der rote Faden ist nicht immer ganz gegeben. Würdest du das so bestätigen, Christoph?
Ja, das sehe ich auch so, auf jeden Fall.
Aber emotional, also gerade als Trüffelforscher, ist er mir sehr nah gegangen und ich kann den sehr empfehlen. Tatsächlich kommt das Schwein ja relativ wenig vor, aber ich sag mal, die Gesamtthematik, es geht ja so ein bisschen mehr in den Gastrobereich und auch mit der Liebe zum Essen, die da hier und da wiedergespiegelt wird, fand ich das schon einen sehr schönen Film. Genau, also ich würde vielleicht sagen, so 8 von 10 kriegt er auf jeden Fall.
Ja, ist dramatisch, ne? Ist halt ein Drama, also wir wollen nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, die Hintergrundstory macht's aus. Ich bin halt drauf aufmerksam geworden, weil es irgendwas mit Boden zu tun hat, im weitesten Sinne. Und weil ich sowieso mal die Idee hatte, dass wir hier im Podcast vielleicht mal so Bodenfilme halt einfach rezensieren und besprechen können. Das fände ich ziemlich witzig. Und da war natürlich Pig ganz einfach auch mit auf der Liste gelandet. Aber Andres, es gibt da eine Szene mit Nicolas Cage relativ am Anfang. Die kommt, glaube ich, auch im Trailer vor. Deswegen können wir das ruhig mal besprechen. Da zieht er los mit seinem Schwein. Es ist also zu dem Zeitpunkt noch nicht gestohlen. Und das Schwein flitzt schon so ins Unterholz. Und er kniet sich dann noch mal nieder und nimmt eine Handvoll Boden, ja, und leckt daran. Ne? Also er will sozusagen seine eigenen Sinne auch nochmal mit denen des Schweins vergleichen, ja. Andres, würde man das in der Trüffelsuche tatsächlich auch so machen?
Definitiv. Nein. Ja. Also, ich sag mal, es gibt schon sehr ausgefallene Methoden, Trüffeln zu suchen. Von barfuß durch den Wald laufen, was in einigen Ländern in Osteuropa recht verbreitet ist, bis hin zu riechen am Boden, was ich auch selbst sagen kann, was gut funktioniert, aber nur als zweiter Schritt, da komme ich vielleicht gleich nochmal kurz drauf. Also ich denke, den Boden essen muss man nicht zwangsläufig.
Gut, das beruhigt mich, Andres, weil man weiß ja nie, ne?
So, genau.
kann ja auch schief gehen. Und auch noch eine letzte Sache ist, du hast mir mal erzählt, dass Schweine eigentlich gar nicht so üblich sind, also die gibt es auch, sondern Hunde sind eher die Tiere der Wahl, oder?
Genau, also ich selbst forsche auch mit Trüffelhund, das heißt, die sind relativ einfach, also relativ, ja, einfach auszubilden, und im Vergleich zu Schweinen fressen sie die Trüffel halt auch nicht. Genau, das ist auch so der Punkt. Also das heißt, wenn man auf der Suche ist, auf Englisch nennt sich das ja Truffle Hunting, also auf der Jagd nach Trüffeln, dann läuft das normalerweise so ab: Man ist mit dem Hund unterwegs, der Hund zeigt an und dann kommt eben das große Riechen. Also der Hund zeigt an und dann geht man mit der Nase schon an den Boden und riecht, ob der Boden ein Trüffelaroma aufweist. Und dann kann man auch schon so ein bisschen erfahren, wie reif die Trüffel sind, ob sich das überhaupt lohnt, dem nachzugehen. Das ist so der übliche Weg, der eigentlich in Europa, in allen Ländern genutzt wird. Es gibt hier und da nochmal als Attraktion, sage ich mal, dass der ein oder andere Trüffelsucher nochmal mit dem Schwein auch rausgeht, ist aber eigentlich untypisch. Also eher für, um die Medienwirksamkeit vielleicht ein bisschen zu steigern oder für eine Dokumentation wird das sicherlich auch mal gemacht, aber im Großen und Ganzen spielt das eigentlich keine Rolle.
Andres, ich könnte dir stundenlang zuhören und ich bin auch mega gespannt, was wir noch so, wenn du dann ein Paper präsentierst, was wir dann noch so alles vielleicht über Trüffel lernen können oder auch über andere Pilze. Vielen Dank, Andres, und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du Teil des Teams bist und mit uns gemeinsam diesen Podcast gestalten wirst, weil das ist einfach auch fachlich nochmal eine ganz große Bereicherung, die Ecke, ja, aus der du kommst.
Ich freue mich auch absolut, dass ich bei euch da reingestolpert bin irgendwie, dass ich mich überwunden habe, weil erst wollte ich eigentlich nur mal für ein Interview bei euch vorbeischauen und also auf der DBG-Tagung und dann war es aber letztendlich top. Also ist auch ein tolles Team, muss ich sagen, und ich habe das Gefühl, das wird eine klasse Sache.
Das sehe ich ganz genauso und wir haben uns alle super verstanden und ich bin schon fast skeptisch. Also das läuft hier so gut gerade, ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Ich suche immer noch den Haken, aber scheint es bisher zumindest nicht zu geben. Ja, Andres, und da sind wir jetzt auch gleich beim Thema, nämlich den Herausforderungen oder den Haken des Podcastens. Zum Podcasten brauchst du, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist Zeit und das andere ist Geld. Ja, also die Technik spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Man kann auch einen Zero-Budget-Podcast starten tatsächlich, aber wir haben das ja hier ein bisschen professioneller hoffentlich aufgezogen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Buchhaltung gemacht für diesen Podcast. Und hab mal die Spenden und Zuwendungen, die reingekommen sind, an der Stelle einmal vielen Dank auch an die teilweise bis dato anonymen Spenderinnen und Spender, die sich als Hörer noch gar nicht zu erkennen gegeben haben. Also da kommen wirklich Leute aus den Tiefen des Internets, die diesem Podcast einfach mal Geld zuwerfen. Und dafür gebührt euch wirklich unser Dank und unser Respekt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe allerdings ausgerechnet, dass jetzt für dieses Jahr unsere digitale Infrastruktur nur etwa zu 31,3% gegenfinanziert ist. Das ist an und für sich erstmal kein Problem, ne? Also der Podcast wird weitergehen, hier wird auch nichts kostenpflichtig gemacht, das ist ein kostenloses Angebot für euch, ne? Aber mit der digitalen Infrastruktur ist eben wirklich nur das Webhosting und das Podcast-Hosting gemeint, also die beiden Komponenten, die dazu beitragen, dass wir einmal mit euch kommunizieren können über E-Mail-Adresse und Website und die dazu beitragen, dass wir eben die Folgen überall verteilen. Das ist der Podcast-Hoster, ne? Podigee in unserem Fall. Die kosten halt so knapp unter 500 Euro im Jahr, ne? Das ist jetzt nicht viel, ja, und wir haben eben jetzt knapp ein Drittel dieser Kosten gegenfinanziert. Also wenn ihr da draußen gerade nicht wisst, wohin mit eurem sauer verdienten Geld, dann könnt ihr uns das gerne entgegenwerfen, da sind wir auf jeden Fall nicht traurig. Aber natürlich alles eine freiwillige Sache. Andres, du würdest das Projekt auch sofort finanziell unterstützen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, mit kleinen Beträgen, mit großen Beträgen ist ja egal. Ja. Hauptsache ein bisschen Geld in den Pott werfen und dann, genau, so ist solidarisch wäre ich auch sofort dabei.
Ja, so ist es. Und das ist ganz wichtig, was Andres sagt. Ne? Also ihr müsst jetzt hier nicht euch ein Bein ausrenken und so. Was immer sehr erfolgreich ist, auch bei einigen anderen Podcasts, die ich so verfolge, ist eben kleine monatliche Daueraufträge. Ne? Also so, was weiß ich, ein Euro oder zwei Euro, das ist was, damit kann man kalkulieren. Das läuft halt jeden Monat wie die Miete oder so und das tut auch nicht weh. Ne? Und dafür gibt's auch tatsächlich ein Geschäftskonto, was nur diesem Zwecke dient. Ne? Also ich habe diesen Podcast hier als Einzelunternehmung angemeldet, eben genau aus dem Grund, damit man sowas ordentlich versteuern kann und ordentlich buchhalterisch angeben kann. Ne? Und dafür gibt's dieses Konto. Wenn ihr PayPal nutzt, was eben auch noch eine Option ist, dann gibt's da immer so Gebühren, die dann abgehen. Ne? Die habe ich jetzt natürlich in der Aufstellung hier nicht berücksichtigt. Also Denk mal drüber nach, wir würden uns auf jeden Fall freuen und ansonsten überlegen wir uns auch für nächstes Jahr noch, wie wir da an finanzielle Mittel kommen, aber das ist Zukunftsmusik. So, jetzt schauen wir mal, was uns so in diesem sogenannten Internet begegnet ist. Und da ist mir eine Reportage aufgefallen des Norddeutschen Rundfunks. Andres, ist Norddeutscher Rundfunk so dein Haussender oder welchen öffentlich-rechtlichen bevorzugst du?
Ja, also NDR ist schon, würde ich jetzt sagen, das, was ich am meisten konsumiere von den Öffentlich-Rechtlichen. Das sowohl im Radio als auch im Fernsehen tatsächlich.
Die machen auch richtig gute Reportagen und Dokus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Doku, auf die ich zurückgreifen möchte an der Stelle, heißt Park in den Wolken, ein Bunker wird grün. Da geht's um den großen Flakbunker in St. Pauli. Kennst du diese Flakbunker, die in, ich glaube, in Hamburg, Berlin und in Wien hat das NS-Regime so solche Flakbunker eben gebaut. Ne? In Berlin kennt man den vielleicht. In Hamburg war ich persönlich noch nie und da scheint in St. Pauli eben auch so ein großer hier, so mit vier Türmen, der dann auch zeitweise als Lager genutzt wurde und steht halt so groß und grau da irgendwo in der Landschaft rum. Und die Nordreportage, die ist vom 29.08., die hat mich richtig beeindruckt, weil die haben sich richtig eine Platte gemacht, wie sie eben diesen Bunker jetzt begrünen können und haben auf den verschiedenen Ebenen dieses Bauwerks eben jetzt richtige kleine Ökotope eingerichtet da. Ne? Das war auch Fachleute, die das gemacht haben. Und diese Nordreportage dokumentiert das eben, Andres. Was sagen wir dazu?
Das ist hervorragend. Also vor allem, aus Bremen kenne ich diese Bunker auch. Das ist ja auch nicht einfach, weil ich meine, die Wände sind massiv. Also und da irgendwie überhaupt irgendwas zu bewegen oder irgendwie was zu machen, Chapeau.
Das sehe ich genauso. Nee, die sind, genau weil die so massiv sind, haben die halt auch nie wegbekommen. Ne? Also die kannst du nicht einfach mal so sprengen und dann ist der weg. Ne? Das macht diesem Bunker gar nichts. Und deswegen finde ich das auch cool, dass da eben noch alternative Nutzungsformen gesucht werden. Möchte ich einfach mal, geht 29 Minuten diese Doku, also das kann man sich immer mal reinstellen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, gerade halt 29 Minuten Zeit hat. Ne? genau, das also Filmtipp Nummer 2 hier an der Stelle. Und du hast mich jetzt darauf hingewiesen im Vorgespräch, Andres, dass hier in meiner Wohnstadt eine tolle Tagung der GFÖ stattgefunden hat. Erklär mal, was ist denn die GFÖ und was haben die hier eigentlich gemacht?
Ja, also ich muss gleich vorweg sagen, ich selbst bin damit nicht großartig verbandelt, aber groß oder sehr interessiert. Und zwar ist es so, das ist die Gesellschaft für Ökologie Deutschland, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die GFÖ. Und die machen eben auch Tagungen und die sind vor allen Dingen im Bereich Bodenbiodiversität, Bodenbiologie für die Bodenkunde interessant. Genau, das heißt, die GFÖ deckt eben auch den Bereich Agrar, soweit ich das weiß, ab und den Bereich Forst und in den Bereichen auch die Böden und die Bodenbiodiversität. Insgesamt geht es natürlich auch noch um viel mehr, also Monitoring ist ein großes Thema, mikrobielle Ökologie, Pflanzenökologie, also das heißt, die decken schon recht viel ab, ist sozusagen die ja biologisch ausgelegte Gesellschaft im Vergleich zur sag ich mal geowissenschaftlich ausgelegten Gesellschaft bei der DBG.
Krass, ja, und die haben scheinbar auch jedes Jahr möglicherweise ja sogar direkt im Anschluss an die DBG-Tagen auch ihre Tagung. Dieses Jahr genau. Vom 12. bis 16. September, ne, da ist mir irgendwas untergekommen, dass hier im Audimax der Universität Leipzig, der glorreichen Universität Leipzig, da was stattgefunden hat, aber es ist mir tatsächlich komplett durch die Lappen gegangen. Also hier an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an die GFÖ. Hallo, schön, dass es euch gibt und vielleicht kommen wir ja mal zusammen.
Ja, würde mich auch sehr freuen. Wenn alles gut geht, bin ich vielleicht ja nächstes Jahr auch bei der Tagung dabei.
Ach, Andres, wir hatten, glaube ich, geguckt, irgendwo in Brandenburg möglicherweise, ne?
So habe ich es irgendwie auch gelesen, meine ich, ja.
Aber das steht jetzt auch definitiv bei uns auf dem Zettel. Und wir werden an entsprechender Stelle auch nochmal auf diese Tagung verweisen, weil Tagung macht einfach Freude, ne?
Auf jeden Fall.
So ist es. So, dann apropos Tagen, Andres, das sind ja hier Übergänge wie aus dem Bilderbuch. Nochmal zurück zu DBG-Tagen, wo ich jeden Morgen wirklich mit Tränen in den Augen nochmal da sitze und auf mein kleines Namensschild, das habe ich hier auf dem Schreibtisch auch platziert, schaue, wo eben Christoph Genzel vom Soilcast draufsteht. Die DBG-Jahrestagung ist jetzt schon einige Tage vorbei. Und ich bin sehr traurig darüber. Ich würde sie gern nochmal erleben. Und weil ich so traurig bin und weil wir aber auch tolle Kurzinterviews aufgenommen haben, spiele ich jetzt an der Stelle mal ein Kurzinterview mit dem Baumpfleger und auch Bodenkundler Jörn Benk ein, der sich zu uns gesellt hat. Ja, und schauen wir mal, was er zu sagen hat. Ich habe jetzt hier auf der DBG-Tagung 2023 den Herrn Benk sitzen von der Standort Baumexpertise GmbH. Herzlich willkommen, Herr Benk, und ich darf Sie mal fragen, was bewegt Sie eigentlich, diese Tagung hier zu besuchen?
Ja, ich komme Jahr für Jahr hierhin oder alle 2 Jahre, wenn halt die Bodenkundetagung stattfindet. Ich bin studierter Bodenkundler in Göttingen-Gießen, habe ich studiert und bin danach dann nicht in die universitäre Schullaufbahn gegangen, sondern bin dann in den landwirtschaftlichen Betrieb zurück. Und dann haben wir mit der Baumpflege begonnen, die eigentlich jetzt meine Profession inzwischen ist. Die neue Baumpflege, die gibt es seit 1984. Alex Scheigo war der Protagonist, derjenige, der diese neue Baumpflege eingeführt hat in Deutschland. Und bis die sich durchgesetzt hat, dauerte das schon 10, 15 Jahre, bis dann in den Nullerjahren die neue Baumpflege, da geht es um bestimmte Abschottungsmaßnahmen innerhalb des Baumes, die bis dahin nicht bekannt waren, bis dann die sich so verbreitet hat und bekannt wurde, dass auch die Kommunen und Behörden sich mit dieser neuen Baumpflege begannen auseinanderzusetzen. Und genau in diese Zeit bin ich hineingekommen und habe dann in den Nullerjahren festgestellt, dass noch in dieser kleinen Szene der neuen Baumpflege, die mit Kletterei zu tun hat, mit diesem sanften Zugang zum Baum, dass der Wurzelraum und der Boden da am Rande betrachtet wird. Da hat man erstmal nach oben geguckt und in das Holz reingeguckt, aber nicht zum Kopf des Baumes geguckt, in den Boden rein. Und dieses Defizit, das habe ich als Bodenkundler natürlich dann schnell bemerkt Und da in dieser kleinen Szene kann man schon schnell gehört werden, wenn man wirklich was zu sagen hat. Und das ist mir dann auch sehr gut gelungen, dann in der Szene diesen Namen zu bekommen. Und ich habe es dann auch geschafft, dann mit einer Arbeitsgruppe dann 2016 ein Buch zu beginnen. Das kann ich jetzt erwähnen, dass wir dann 2020 rausgebracht haben. Das ist Praxishandbuch Wurzelraumansprache. Das einzige Buch ist auf dem Markt, was die Sache bespricht. Wichtig ist mir vor allen Dingen festgestellt zu haben, dass Boden und Wurzelraum so entscheidend das für den Baum ist. Ist natürlich die Wurzel das Erste, was kommt, und das Letzte, was geht, sage ich mal, ist untrennbar verbunden mit dem Boden, ist eine ewige Einheit, solange es den Baum gibt. Und das nicht rechtzeitig mit ins Kalkül zu übernehmen, der Baumpflege, das wäre ein massives Defizit. Man würde früh an die Enden, ans Ende seines Wissens und seiner Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit kommen, wenn man das nicht ausreichend mit beachten würde. Und das passiert jetzt inzwischen in der neuen Baumpflege. Die derzeitigen Messen sind angefüllt von Themen Wurzelraum und Boden. Und da kann ich sagen, dass unsere Arbeitsgruppe tatsächlich Auslöser dafür war, das so zu erreichen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier auf der Deutschen Bodenkundlichen Tagung endlich mit meinem Anliegen hinkommen kann und eben mit neuen Erfahrungen und Wissen wieder in unsere Firma gehen kann und das dann weiterführen kann, was ich hier gelernt und gesehen habe.
Ja, also es hört sich alles sehr gut an, würde ich sagen. So sollte man Bäume begutachten, aus dieser Sichtweise.
Finde ich auch. Es gibt ja zahlreiche Tree-Influencer, so könnte man sie, glaube ich, heute bezeichnen in der heutigen Zeit. Peter Wohlleben ist einer davon, ja. Der macht das immer so, dass er die Bäume ein bisschen vermenschlicht, was auch kontrovers diskutiert wird. Ich persönlich finde das aber cool, weil irgendwie musst du die Leute ranholen an mancher Stelle, ne? Du bist da ein bisschen skeptischer.
Ja, also es hat einfach, oder es erzeugt halt einen relativ großen Bias, auch in der Forschung, weil ich sag mal, auch wir Forscher können uns ja, oder auch die Forscherinnen natürlich, können uns ja nicht frei machen wenn man so möchte, von diesem Gedankengut. Ja, also das heißt, es ist natürlich auch so, dass man dass man bestimmte Ideen mit in die Forschung reinnimmt, und das führt letztendlich natürlich dazu, dass man vielleicht auch mal Scheuklappen hat und bestimmte Ergebnisse anders interpretiert, als es unter objektiven Bedingungen gegeben wäre.
Das ist mies dann, da gebe ich dir recht, ne? Da muss man mal aufpassen, dass man das nicht mit reinnimmt. Jürgen Benk hat da aber, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden für sich persönlich und auch mit seiner Firma.
Ja.
Also er betreibt Baumpflege. Er macht das anscheinend anhand von wissenschaftlichen Standards. Hat ja auch dieses Praxishandbuch Wurzelraumansprache verfasst, was ich in den Shownotes mit verlinken werde. Und ich finde das einen klugen Gedanken, den er geäußert hat, dass man eben den Baum, er sagt ja auch den Kopf des Baumes, also die Wurzel, und den Boden gemeinsam denken muss. Ne? Ohne einander geht es nicht sozusagen. Ne? Und das ist ja, glaube ich, was uns auch gut in den Kram passt.
Auf jeden Fall.
Und da muss ich auch nochmal, ich habe mit ihm dann fernab der Aufnahme auch nochmal über einen Exoten aus dieser Szene gesprochen, Klaus Mattek. Hast du von dem schon mal was gehört, Andres?
Nee, das sagt mir gar nichts. Klaus Mattek. Nee.
Über den werde ich, glaube ich, auch mal ein eigenes Vorgesprächsthema machen und so. Ist eine absolute Ikone so in der Baumphysik, das aber nur mal an der Stelle am Rande. Weil, der Mann prägt sich einfach ein, aber das schieben wir jetzt mal auf eine andere Folge vielleicht. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema dieser heutigen Folge, Andres. Und da muss ich sagen, falls du nicht sitzt oder nichts zum Festhalten hast, dann setz dich jetzt entweder hin oder halt dich in irgendeiner Art und Weise fest. Ja, richtig. Andres atmet schwer. Er sieht auch deutlich verstörter aus als noch zu Beginn dieser Folge. Ein bisschen aufgeregt, würde ich sagen. Ne? Der Titel dieser Folge ist Mykorrhiza-Mythos Busted. Ja, richtig mit Großbuchstaben und wir sind anderes du und ich. Ich lade dich jetzt herzlich ein. Wir sind jetzt die Mythbusters. Ich bin Adam Savage und du bist der andere Typ mit Baskenmütze.
ja.
Du weißt, wen ich meine, Jerome oder, oder wie auch immer er hieß. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Andres, wir gehen jetzt auf die Suche und werden jetzt erstmal einen Mykorrhiza-Mythos finden und ihn dann zerstören möglicherweise. Und ich muss ganz klar sagen, nach dieser, also nachdem wir diese Folge veröffentlicht haben, wird die bodenkundliche Welt nicht mehr so sein wie vorher. Man wird, glaube ich, die Zeitrechnung dahingehend verändern, dass man sagt, okay, es gab eine Zeit vor Soulcast Folge 54. Und eine Zeit nach Soulcast Folge 54. Ja, also.
Du machst es sehr spannend. Ich bin tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt. Also meine Finger sind schon schwitzig.
Ja.
Und ich warte jetzt da drauf.
Ja, du wartest, musst auch noch ein bisschen länger warten, Andres, weil so schnell gebe ich mich hier nicht geschlagen. Andres, fangen wir mal an mit Lehrbüchern als Quell unseres Wissens. Das finde ich immer ganz wichtig, ne? Also ein Lehrbuch haben wir alle in die Hand genommen und tun es teilweise auch heute, so wie ich hier mit meinem geliebten Gysi, Bodenökologie. Das ist mein absolutes Lieblingslehrbuch. Ich bin auch so ein haptischer Mensch, also ich habe das gern in der Hand, leih mir das aus. Ne? Gysi habe ich mir antiquarisch sogar gekauft. Ne? Allerdings muss man auch dazu sagen, dass natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn man dieses Lehrbuchwissen konsumiert, also liest, häufig das Wissen darin wissenschaftlich schon überholt ist. Ne? Das ist ganz häufig so.
Ja.
Das liegt in der Natur der Sache. Irgendwo musst du ja anfangen. Du musst ja deine Zöglinge sozusagen bodenkundlich oder in anderen wissenschaftlichen Disziplinen, du musst sie ja erstmal auf irgendein Level holen. Ne? Deswegen ist dieses Wissen manchmal halt veraltet. Das ist vollkommen normal. Und der Gysi hier ist aus dem Jahr 1990, da war ich persönlich noch Quark im Schaufenster und da verzeihen wir diesem Buch sowieso, dass das hier einiges Veraltetes drinsteht. Ne? Und manchmal ist es aber auch so, dass möglicherweise so veraltete Sachen einfach übernommen werden. Also das scheint so eine Dynamik zu geben, das habe ich jetzt nicht nur bei diesem Mythos hier gehört, den wir jetzt gleich zerstören werden, sondern das scheint auch manchmal in anderen Bereichen stattzufinden. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf einen Mykorrhiza-Mythos. Aber fangen wir erstmal an mit Mykorrhiza, Andres, weil da gibt's, glaube ich, auch viele Fehlvorstellungen, auch von befreundeten Wissenschaftspodcasts, wo ich immer mal höre, der Mykorrhiza-Pilz oder so. Ne? Du als Pilzforscher, kannst du uns jetzt mal vielleicht erklären, was eigentlich Mykorrhiza ist, was dieser Begriff meint? Ich hoffe, ich überrumpel dich da nicht, aber ich glaube, das lässt sich ganz gut erklären, oder?
Ja, das ist eigentlich, ist es nicht schwer. Man kann sich das aus dem Wort direkt herleiten, also Myko und Rhiza, also das heißt Pilz und Wurzel. Und das heißt, wir sprechen tatsächlich über einen Dreiklang. Also das heißt, wir haben den Pilz, wir haben die Wurzel und wir haben den Boden. Das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen und diese drei zusammen ergeben eben die Mykorrhiza. Von der Idee her ist es so, dass es um Symbiosepilze geht, die sich einen pflanzlichen Partner suchen im Boden und mit denen eine feste Symbiose eingehen, über den bestimmte Stoffe ausgetauscht werden können. Das heißt einmal zum Vorteil des Pilzes. Der Pilz bekommt Zucker. Das ist jetzt so der Klassiker. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gleich das Thema werden. Und andersrum ist es halt so, dass der Pilz bestimmte Stoffe aufnehmen kann durch ein recht großes, wieder ein Wurzelgeflecht. Also das heißt, wir reden hier über Hyphen, über ein Myzel, was sich im Boden bildet. Also das heißt, das Myzel sind viele Hyphen zusammen, die ein Geflecht bilden. Und darüber können Porenräume erschlossen werden, auf die der Baum oder die Baumwurzel an sich keinen Zugriff hat. Und der Pilz kann somit beispielsweise Phosphor aus dem Boden gewinnen und an den Baum liefern. Das ist so die grundsätzliche Idee. Und dann kann man noch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt verschiedene Mykorrhiza-Typen, die auf zellularer Ebene unterschiedliche Verbindungstypen mit den Wirtspflanzen eingehen. Das geht aber vielleicht schon ein bisschen zu weit.
Danke, danke Andres für diese coole Definition. Ich habe es auch so gelernt, wie du es jetzt vorgestellt hast, muss ich sagen. Auch nichts von dem, was du gerade gesagt hast, ist Gegenstand dieses Mythos. Also da bist du jetzt schon mal aus der Schusslinie. Nee,
Glück ja, gehabt.
Genau, also ich glaube, das war jetzt dein Aufregungsfaktor für die heutige Folge. Ne? Du hast dich hier vollkommen vorbildlich verhalten. Der Teil des Mythos ist tatsächlich was anderes. Aber nochmal, ich habe es auch so gelernt. Ne? Also das ist eine Symbiose. Also beide Partner profitieren irgendwie von dieser Beziehung zueinander. Der Pilz kriegt entsprechend Zucker und der Pilz liefert Pflanzennährstoffe an. Das Wurzelgeflecht der entsprechenden Pflanze, ne? So,
genau.
Das ist das. An der Stelle haben wir auch schon im Vorgespräch geklärt, dass wir auch nochmal die Deutsche Gesellschaft für Mykologie verlinken. Die haben eine tolle Informationsseite zum Thema Mykorrhiza. Und auch wieder, es ist jetzt der dritte Film, den wir hier anteasen, Andres. Es reicht jetzt langsam mal mit unserer Filmleidenschaft. Es gibt auch eine super Netflix-Doku, Im Reich der Pilze heißt die, glaube ich. Die werde ich auch auf jeden Fall unter diese Folge packen. Da waren wir uns auch einig, dass die sehr bildgewaltig ist und wirklich richtig gut, ne?
Auf jeden Fall.
Kann man nochmal. Am Ende konzentrieren sie sich dann sehr auf Pilzdrogen, ne? Aber das gehört halt auch dazu.
Aber da muss man auch offen sein.
Ja.
Also.
Ja, na klar. Pilze sind unglaublich vielfältig. Wir bleiben jetzt aber bei der Mykorrhiza, also bei dieser Symbiose. Genau. Es ist ein Oberbegriff, ne? Und man müsste ja eigentlich jetzt auch als Pilzforscherin weniger allgemein von der Mykorrhiza sprechen, sondern du sprichst ja mehr oder weniger immer von einer spezifischen Interaktion zwischen einer Pflanze und einem Pilz. Mhm. Ne? Da gibt's geht ja sicherlich auch nicht jede beliebige Kombination. Also es wird ja auch Pilze geben, die sich mit bestimmten Pflanzen nicht vertragen und da entsprechend nicht diese Symbiose eingehen, oder?
Genau.
Ja. Ja. Das ist also immer speziell denken, ne? Aber jetzt komme ich zu dem Lehrbuchwissen und ich zitiere hier mal aus dem gerade schon genannten Gysi Bodenökologie aus dem Jahr 1990, müsste die erste Auflage sein, wenn ich das richtig sehe, auf Seite 210. Was steht da drin? Da steht wortwörtlich: Der Pilz ermöglicht eine gesteigerte Aufnahme essentieller Nährstoffe, in Klammern vor allem Phosphor, aber auch Stickstoff und Kalium, und erleichtert die Wasseraufnahme der Pflanze, Andres. So, und das, jetzt weißt du schon, worum es geht vom Prinzip, ne? Mhm. Es geht also nicht um die essentiellen Nährstoffe, die du ja auch hier korrekterweise besprochen hast, sondern auch um die Wasseraufnahme. So. Wenn ich das lese, unter dem Kapitel Mykorrhiza sozusagen, ne, dann ist das ja eine allgemeine Aussage. Ne? Also der Pilz erleichtert die Wasseraufnahme der Pflanze. Mhm. Wie er das macht, das ist nicht beschrieben und das muss ich dem Gysi Bodenökologie an der Stelle auch zugute halten. Ja? Aber es ist erstmal eine Aussage. Ne? So. Ja. Okay, gut, nehmen wir mal so hin und das entschuldigen wir jetzt auch dem Gysi Bodenökologie aus dem Jahr 1990, ist ja nicht mehr so ganz aktuell. Gucken wir doch mal in unserem Bodenkunde-Almanach den Schäffer Schachtschabel. Ja? Was steht denn da drin? 17. Auflage aus dem Jahr 2018, Seite 125 bis 126. Auch wieder unter dem Suchbegriff und Überschrift Mykorrhiza. Ich zitiere: Pilzhyphen mit ihrem geringen Durchmesser, in Klammern 10 bis 20 Mikrometer, können Nährstoffe und Wasser aus einem Porenraum aufnehmen, der für die Wurzel nicht erreichbar ist. Weiterhin, viele Waldbäume, in Klammern Buche, Eiche, Fichte, Kiefer, Tanne, sind ohne eine die Wurzeln völlig ummantelnde Ektomykorrhiza nicht lebensfähig, da diese nicht nur Nährstoffe und Wasser für den Wirt aufnimmt, sondern auch vor bodenbürtigen Krankheitserregern schützt. Ne? So, Zitat Ende. Also auch hier wieder und hier wird's aber nicht so allgemein formuliert, sondern können Nährstoffe und Wasser aufnehmen aus einem Porenraum, der für die Wurzeln nicht erreichbar ist. Mhm. Was hast du da ein Gefühl zu, Andres?
Also ich kenne diese Definition und ich habe jetzt auch erstmal, also ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das ist Wissen, was ich auch habe, sage ich mal, mit dem ich auch arbeite.
Ja.
Ja.
Und ja, ich will jetzt vielleicht auch mal dazu anregen, dass das vielleicht die Community, die das hier hört, auch mal ein bisschen mit diskutiert und da vielleicht auch mal Rückmeldungen gibt. Ich saß gelehrig, wie ich bin, mit gefalteter Hand mal in einer Lehrveranstaltung von Doris Vetterlein, die auch eine Autorin des Papers ist, was ich jetzt hier vorstellen möchte. Und die hat mir eben gesagt, dass dieses Paper, lustigerweise aus dem Jahr 1992, ich weiß nicht, was du 1992 gemacht hast, Andres, aber ich habe da, glaube ich, gerade
nicht viel
mich, ja, mich sehr unkoordiniert auf irgendwelchen Böden entlang bewegt. Lustiger Wortwitz. Dieses Paper ist aus dem Jahr 1992 und trägt den eingängigen Titel Water Nutrient Translocation by Hyphae of Glomus mosseae. Kennst du Glomus mosseae? Sagt er dir was? Scheint irgendein Pilz zu sein.
Sagt
mir nichts. Nee, okay, ist irgendein Pilz, ne? Wir haben halt diesen Pilz untersucht.
Ja.
Und das Paper möchte ich mal vorstellen, weil es Doris Vetterlein tatsächlich auch mit der gebotenen Vorsicht natürlich, ne, und Umsichtigkeit aber gesagt hat, okay, wir haben da damals ein Experiment gemacht, 1992, was eben genau diese Wassertranslokation oder die Wasserleitung von Pilzhyphen untersucht hat. Und wir sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Und das möchte ich jetzt hier an der Stelle mal vorstellen. Wie war also der Versuchsaufbau?
Boah, ich bin gespannt.
Ja, wie war der Versuchsaufbau? Und das wird dich jetzt nicht überraschen, Andres, aber mich hat es tatsächlich sehr überrascht, wie man solche Interaktionen zwischen Pflanzen und Pilzhyphen halt untersucht. Das sind dann diese verschiedenen Kammerversuche, ne? Oder ich sag mal, diese verschiedenen Zellversuche, ne? Du hast also einen Plexiglasbehälter, in dem die Pflanze wächst entsprechend, und du hast einen Plexiglasbehälter, in dem, wenn es keine Blindprobe ist, entsprechend die Hyphen gezüchtet werden, ja? Und zwischen diesen Plexiglasbehältern stellst du eine Verbindung darüber her, dass du sie natürlich in räumliche Nähe zueinander setzt, ne? Allerdings in diesem Versuch haben sie es so gemacht, also sie haben zunächst mal eine Quecke verwendet, Acropyron repens ist der botanische Name dafür, das ist irgendeine Quecke, also bin jetzt botanisch und nicht so bewandert, aber hat Blätter und ist grün und sieht aus wie ein Gras eigentlich. Das ist die entsprechende Pflanze, die kriegt also einen separaten Plexiglasbehälter und dann gibt es einen Hyphenbehälter, der sozusagen von außen an diesen Behälter herangeschoben wird. Und der wird aber nicht direkt angeduckt, sondern dazwischen wird noch eine Plexiglasscheibe mit einer Dicke von 2 Millimetern gesetzt, die verschiedene Bohrungen enthält, ne? Also du hast zwischen den beiden Behältern auf jeden Fall 2 Millimeter Luft, ne? Und die Behälter werden zueinander auch noch mit einem Netz abgedichtet, was eine Maschenweite von 30 Mikrometern hat. Die Maschenweite von 30 Mikrometern wird damit begründet, dass bei 30 Mikrometern eben dieses Netz semipermeabel ist, ne? Also das ist durchlässig für Pilzhyphen, aber nicht für Pflanzenwurzeln. Das ist ganz wichtig, ne, an der Stelle. Aber auch jetzt im Lehrbuch Text gelesen, also Pilzhyphen 10 bis 20 Mikrometer, die gehen also durch so ein Netz durch, ne? Ja, und das ist der Versuchsaufbau ganz grob. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe, aber nein. Ja, und zur Vorbereitung des Versuchs muss man natürlich auch sagen, es werden jetzt verschiedene Treatments angelegt, wo man eben untersucht, okay, wie entwickeln sich die Pflanzen mit oder ohne dieser äußeren Plexiglas-Wanne, die dann noch mit dran gestellt wird. Also wie entwickelt sich die Pflanze in ihrem eigenen Plexiglasbehälter versus zugeschobene Plexiglasbehälter, ne? Und natürlich mit und ohne Pilzhyphen, ne, die zugesetzt werden. Das sind immer die verschiedenen Treatments. Das ist grob das Setting, in dem wir uns hier bewegen. Und man muss auch dazu sagen, dass da sehr viel Aufwand betrieben werden muss, immer wenn man jetzt untersuchen möchte, wie verhält sich eine Pflanze tatsächlich komplett ohne Mykorrhiza, ne? Also ohne diese symbiotische Wechselbeziehung. Da musst du also den Boden, den du dazu gibst, das ist hier irgendeine Parabraunerde aus Weihenstephan oder so, das wird natürlich auch in den Grundlagen beschrieben, ne? Die musst du erstmal sterilisieren, weil da können ja tendenziell irgendwelche Pilzhyphen drin sein, sind sie ja sogar, nehme ich mal an, sehr wahrscheinlich auch, ne? Und du musst, wenn du die Pflanzen säst, ne, also musst du auch das Saatgut sterilisieren, weil an der Außenseite von einem Samen natürlich auch entsprechend Pilzhyphen, ne? Und die haben sie jetzt, wenn ich das richtig erinnere, in Wasserstoffperoxidlösung einmal gespült, ne, dass sozusagen von außen dann diese diese, also verdünnte Wasserstoffperoxidlösung und so, ne? Aber um das eben auch sichergestellt ist, dass keine Infektion sozusagen, ne, mit fremden Pilzhyphen dort stattfindet, ja, des Wurzelraums. Das finde ich ziemlich abgefahren, was man dafür, weiß ich, kommt dir das bekannt vor, in dieser Versuchsaufbau? Ist das so gängig?
Also so wie du es vorgelesen hast, habe ich es noch nicht gelesen, aber es erscheint mir total sinnig. Mhm. Also das klingt jetzt erstmal gut.
Ja, das freut mich. Es gibt in dem Paper, das Paper findet man nicht so einfach, gibt es auch einen schönen kleinen Versuchsaufbau, wo ich zeige das dem Andres gerade, wo das nochmal schön skizziert ist, ja, wo man das also auch nochmal alles eins zu eins nachsehen kann. An der Stelle, wenn ihr das Paper sucht und ihr findet sowas nicht, dann verwendet niemals Sci-Hub. Ne? Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen, aus Versehen auf Sci-Hub gehen, weil dort mitunter manchmal Paper kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ich habe das natürlich hier gekauft für $35 oder so. Aber niemals auf Sci-Hub nach Papern suchen. So, das dürft ihr wirklich auf gar keinen Fall. Das ist und so weiter. Ne? So, jetzt also Versuchsaufbau ist, denke ich mal, klar. Ne? Du machst also verschiedene Treatments. Und jetzt, was sie auch noch gemacht haben in diesem Versuchsaufbau, also sie haben die Pflanzen gesät, ne? Und sie haben die Bodenoberfläche dann, nachdem die Pflanzen gekeimt sind, das gilt sowohl für den Pflanzenbehälter als auch natürlich für den Behälter, in dem die Hyphen angezüchtet wurden, an der Oberfläche mit Sand so ein bisschen versiegelt, um eben die Transpiration, ne, oder die Evaporation ist es ja dann, des Bodens selbst zu verhindern, weil sie wollten ja eben auf das Bodenwasser schauen. Wollten schauen, ob das Bodenwasser jetzt von dem einen Bottich mehr oder weniger in den anderen Bottich verlagert wird durch die Pilzhyphen. Ne? Das ist entscheidend. Und wie macht man das? Tensiometer sind da die Messgeräte der Wahl. Ne? Also Tensiometer heißt einfach, da hängt eine entsprechende Wassersäule an einer Wassersäule im Tensiometer. Du nimmst eben die Druckdifferenz ab, ganz einfach gesagt, und kannst darüber auf die Bodenfeuchte schließen. Ne? Das sind die Messgeräte. Das haben sie damals sogar schon mit dem Computer gemacht, Andres, 1992. Kannst dir vorstellen, was das für coole Leute waren.
Ja. Das muss ja ein Raum Computer, ein Raum Experiment. Ja,
das habe ich mir auch so. so sieht der Graph auch aus, auf den ich gleich zurückkommen will, ja. Und jetzt ist natürlich interessant. Also wir stellen uns das mal vor. Du impfst halt diesen Hyphenbehälter entsprechend mit Hyphen. Die Hyphen sagen sich so, oh cool, Nährstoffe will ich natürlich drauf los. Und die wachsen erstmal kreuz und quer in jede Richtung, ne? Und irgendwann entdecken die halt dieses Netz, ne, dieses 30 Mikrometer Netz, und da können sie durchwachsen. Dann kommen 2 Millimeter Luft. Das fand ich auch sehr beeindruckend, dass Pilzhyphen in der Lage sind, also auch durch diese Luft durchzuwachsen. Also das scheint zu funktionieren. Ne? Dann kann man eben feststellen, dass eigentlich dieser sterile Pflanzenbehälter irgendwann auch mit Hyphen geimpft ist. Ne? Also das ist dann der Nachweis. Das sind natürlich auch Blindproben. Also es gab dann auch Pflanzen, die entsprechend nicht mit Hyphen geimpft wurden, ne, wo dann auch langfristig untersucht wurde, hat sich da irgendwas Pilzmäßiges gebildet? Antwort war nein. Ne. Es hat eben nachgewiesen, dass diese Sterilisation des Bodens letztlich auch funktioniert hat. Und ja, Pilzhyphen, wie gesagt, auf der Suche nach Nährstoffen. Und das hat man in diesem Versuch eben auch versucht, ein Stück weit auszuschalten. Also sowohl die Pflanzenbehälter als auch die Behälter mit den Hyphen wurden großzügig gedüngt. Ne? Also alles NPK, alles, was eine Pflanze gut braucht, das wurde entsprechend in ausreichender Menge zugegeben. Ganz einfach, um diesen Effekt, ne, der Nährstoffversorgung auch nochmal auszuschalten. So. Und jetzt ist ein Graph interessant, der in diesem Paper wirklich sehr eingängig ist, mit Computer geplottet. Das sieht man auch. Wie verhält sich nach mehreren Tagen, in denen sowohl die Hyphen als auch die Pflanzen natürlich gewachsen sind, ne? Dann wurde irgendwann vor der Ernte der Pflanzen, also vor dem Harvesten, wurde die Bewässerung eingestellt, komplett beider Kompartimente, ne? Und wie verhält sich dann der Bodenwassergehalt im Hyphenteil versus im Pflanzenbottich? Ne? Das ist ja die interessante Frage. Mhm. Ich hoffe, du kannst mir bis hierhin folgen.
Ja, ne? Absolut, ja.
So, und jetzt kann man ja sagen, okay, wenn die Hyphen sind also rübergewachsen, die sind auch im Pflanzenteil, die bilden es hat sich eine Mykorrhiza gebildet zwischen den Pilzhyphen und den Pflanzenwurzeln, ne? Das ist alles so, wie es sein soll, Nährstoffe hin und her, ne? Aber wenn jetzt diese Annahme stimmen würde, dass die Pilzhyphen aus entfernten Bodenregionen Bodenwasser heranschaffen können und ich stelle die Bewässerung ein, die Pflanze transpiriert schön weiter, die zieht also schön Bodenwasser. Irgendwann wird es eng im Pflanzenbottich, ne? Dann wird es entsprechend zu trocken. Und das ist ja der Moment, wo die Pilzhyphen dann eigentlich ihre Rolle als Wasserspender einnehmen sollten, ne? Und das Wasser entsprechend aus ihrem Bottich über die 2 mm Lücke in den Pflanzenbehälter transportieren und damit die Pflanzen versorgen, ne? Und dann müsste ich ja feststellen, dass auch im Hyphenbehälter entsprechend der Wassergehalt abnimmt, in irgendeinem Maße. Ne? Mhm. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Das haben sie hier entsprechend nicht festgestellt. Ja? Also sie haben die Bewässerung irgendwann eingestellt und haben das dann geplottet bis auf 40 Stunden nach Einstellen der Bewässerung und haben eben verglichen, wie ist denn das jetzt im Pflanzenbehälter und wie ist das im Hyphenbehälter. Im Pflanzenbehälter ist eben der Wassergehalt deutlich zurückgegangen. Der war initial bei 23% und bereits nach 25 Stunden nur noch bei, naja, ich würde mal sagen 15-16%. Also das ist ein deutlicher Rückgang. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Im Hyphenteil war er, wie gesagt, am Anfang auch bei etwa 23% und ist in dieser gesamten Zeit, also in den gesamten 40 Stunden, nicht mal auf 22% abgefallen. Also die Veränderung ist hier wirklich minimal. Und daraus kann man jetzt, das kann man jetzt natürlich kritisieren, was wir also oder diskutieren, was wir auch gleich noch beide miteinander hoffentlich tun werden. Ne? Aber daraus kann man eben, denke ich mal, auch sehr eingängig ableiten. Ich kann dir vielleicht auch diesen Graphen noch mal in die Kamera zeigen. Ne? Also das ist das, was man sieht. Oben ist entsprechend der Hyphenbereich, ne? Und unten ist der Pflanzenbereich. Und du siehst halt diese Differenz nach den paar Stunden schon sehr, sehr deutlich. Ne? Ja. Und das ist eben was, wo die Autorinnen und Autoren ableiten, dass die Mykorrhiza hier nicht dazu geführt hat, dass eben aus dem Hyphenbehälter Wasser über die Pilzhyphen in den Pflanzenbehälter transportiert wurde und die Pflanze versorgt hat. Punkt.
Ja. Ich habe viele Fragen.
Ja. Sehr gut.
Also als erstes muss man natürlich, also der Versuchsaufbau, den finde ich sehr gut, finde ich ausgesprochen spannend. Was mich interessieren würde, wäre als erstes, wie wurde sichergestellt, dass tatsächlich ein Mykorrhiza vorherrscht, also dass der Pilz eine Symbiose mit der Pflanze eingegangen hat, meine ich natürlich.
Ja.
Das ist natürlich der essentielle Teil, weil warum sollte der Pilz ohne eine Symbiose Wasser transportieren?
Richtig, ja.
Dann ist die Frage, um was für eine Art von Pilz handelt es sich? Also ist es ein Pilz, der überhaupt in der Lage ist, Wasser zu transportieren? Weil Pilze sind ja gerade im Unterschied zu Pflanzen vollkommen anders aufgebaut. Ja? Also das heißt, die Zellstruktur ist eine ganz andere. Also das heißt, die haben keine Kapillarsysteme, über die sie Wasser transportieren können, sondern das findet letztendlich osmotisch in den Zellen statt. Da ist nicht jeder Pilz so in der Lage. Also es gibt abgeschlossene Pilzzellen, es gibt offene Pilzgänge und es gibt auch noch weitere Formen. Ich bin da letztendlich wahrscheinlich auch der Falsche zum Diskutieren für diesen Themenbereich. Und letztendlich ist auch die Frage, ist überhaupt klar, wie der Austausch von Wasser stattfindet? Also wenn wir sagen, es findet ein Austausch von Nährstoffen statt, muss zwangsläufig ein Wassertransport stattfinden. Ja? Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, wir haben gelöste Nährstoffe, die im Pilz sind und die können ja nur, da sie ja gelöst sind, durch Flüssigkeiten transportiert werden. Gleichzeitig tauscht ja auch die Pflanze Wasser aus mit dem Pilz, eben Zucker. So, und wie erklären wir das? Also ich denke letztendlich die Aussage, der Pilz versorgt den Baum mit Wasser, da würde ich sagen, ja, also das ist auch grundsätzlich, glaube ich, der falsche Gedanke. Ja, also wir reden immer über verschiedene Drücke und wir da hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen, wir vermenschlichen das Ganze. Ja, wir sagen, der Pilz möchte Zucker haben, deshalb sucht er sich die Nährstoffe. Nein, so findet das natürlich nicht statt, sondern es ist ja ein biochemischer Prozess, der da stattfindet. Und das ist letztendlich alles zufallsgeleitet. Ja, so, zurück zum Wasser. Der Pilz nimmt natürlich irgendwo Wasser auf, nimmt Nährstoffe auf, es findet ein Austausch statt. In dem Moment, wo wir das trennen, also das heißt, wir haben dieses eine System Pilz und wir haben auf der anderen Seite das System Pflanze, ist die Frage, ob die Spannungen in den Zellen überhaupt ausreichend sind, um dieses Wasser darüber zu transportieren. Also das sind so viele Fragen, die aus diesem Experiment entstehen. Eine generelle Aussage würde ich da nicht draus ziehen können.
Ja, danke, Andres. Das sind coole Gedanken und das spielt mir voll in die Karten, dass du die jetzt genau so geäußert hast. Ne? Nein, natürlich, wir müssen hier auch ein bisschen, wie soll ich sagen, dass die Sachen schmackhaft machen. Ne? Und das Experiment ist schon cool so. Was ich jetzt an der Stelle mal kassieren würde, ist, glaube ich, die Frage, ob die eine Mykorrhiza bilden. Weil ich glaube, diese Quecke in Verbindung mit Glomus mosseae, das ist so ein Standardversuch, also wo man einfach weiß, okay, die haben sich unglaublich gern und da wird sofort mykorrhiziert. Ja. Ne? Aber es ist natürlich klar, im Einzelversuch müsste man das auch nochmal untersuchen. Ne? Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und das ist eigentlich auch das, wofür ich sensibilisieren möchte. Also bezogen auf die Lehrbuchtexte nochmal. Ne? Ich glaube, wir können keine allgemeine Aussage dazu treffen, dass Mykorrhiza, und damit ist ja jetzt nun mal diese Symbiose gemeint und nicht die spezifische Interaktion zwischen einer Pflanzenart und einer Pilzart, wir können nicht diese allgemeine Aussage treffen, dass Mykorrhiza eben dazu beiträgt, dass die Pflanze signifikant mit Wasser versorgt wird. Ne? Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ne? Genau. Ja. Und das ist eben dieser Mythos. Und ich habe es ja vorhin zitiert aus dem Schäffer Schachtschabel. Das liest sich zumindest einfach ganz anders, finde ich. Ja? Wenn ich Nährstoffe und Wasser aus einem Porenraum aufnehme, der für die Wurzel nicht erreichbar ist, ne? Und nicht nur Nährstoffe und Wasser für den Wirt aufnimmt, sondern auch vor bodenbürtigen Krankheitserregern schützt, ne? Das liest sich einfach anders, ne? Weil ich jetzt natürlich auch sehr aufgeregt war, dass ich hier mit einem Pilzforscher zusammen dieses Paper aus dem Jahr 1992, das kann man ja auch noch ankreiden, ist halt schon ein paar Jahre her, bespreche, habe ich noch mal eins rausgesucht, weil ich dachte mir auch, Mensch, es wäre blöd, in der heutigen Zeit wird ja auch viel mit Isotopen gearbeitet, ne? Da könnte man doch auch ein Isotopenexperiment draus machen, ne? Also du labelst das Wasser im Hyphenbereich einfach mal mit, was weiß ich, mit Deuterium haben die es hier gemacht, ne? Also Deuteriumwasser entsprechend, ne? Und guckst dann mal, wie viel von dem Deuteriumwasser landet denn dann eigentlich im Pflanzenbottich am Ende, ne? Und du kannst ja die Pflanzen dann sogar ernten und kannst da auch nochmal in der Pflanzenbiomasse eine Isotopenanalyse machen, kannst dann genau gucken, okay, wie viel Deuterium ist denn da jetzt eigentlich auch in der Biomasse gelandet? Ne? Das ist ja noch cooler. So. Ja. Und da gibt's ein Paper, was ich jetzt allerdings nicht vollständig gelesen habe. Wir wollen uns ja hier auch im Wesentlichen auf ein Paper konzentrieren, was wir ausführlich besprechen. Aber das Paper aus dem Jahr 2020 von Püschel und anderen, ist, glaube ich, aus Tschechien, ja, genau, aus der Tschechischen Republik im Wesentlichen, ne? Das hacke ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und die haben eben genau dieses Isotopen-Labeling gemacht. Und die kommen, Versuchsaufbau lasse ich jetzt mal raus, ne? Ich komme jetzt einfach mal zu den Schlussfolgerungen aus diesem Experiment. Die kommen zu dem Schluss, dass es, genau wie du sagst, für dieses Experiment, was sie durchgeführt haben, einen Wassertransport gab, weil sonst ja überhaupt nicht die Nährstoffe, ne? Wie sollen der Pilz reicht ja keine Phosphorklumpen weiter oder so. Das ist ja vollkommen klar, ne? Also, dass es einen Wassertransport gegeben hat, Isotopen belegt, dass allerdings die gestiegene Wasserversorgung der Pflanze ein sekundärer Effekt ist im Wesentlichen. Ne? Also dass diese Wasserversorgung 1:1 durch die Hyphen nicht ausschlaggebend ist, sondern die bessere Nährstoffversorgung im Wurzelraum der Pflanze führt mitunter auch zu einem verstärkten Wurzelwachstum oder vielleicht wächst sie auch ein Stück weit dem Pilz entgegen oder wie auch immer, ne? Und das führt auch zu einer gestiegenen Wasserversorgung der Pflanze. Ne? Und dann haben wir also Auch noch einen sekundären Effekt hier an der Stelle mal besprochen, der aber in den Lehrbüchern, das kann man ja im Lehrbuch auch mal so aufschreiben, ne? So, dass man einfach sagt, okay, ja, hat einen Einfluss auf das Wurzelwachstum, auf die Ausgestaltung der Wurzeln und so, ne? Alles kein Thema, ne? Aber das war mir eben ein bisschen zu allgemein gefasst und dann bist du, glaube ich, auch zufriedener damit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich ist natürlich hervorragend, wenn eine Forschung tatsächlich zur Vertiefung führt. Also das heißt, wir haben eine Forschung, haben ein Ergebnis und jemand sagt, okay, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen weiter reingucken. Wunderschön.
Ja, sehe ich auch so.
Absolut fantastisch, ja.
Und das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich werden jetzt hier in Lehrbuchverlagen keine Köpfe rollen. Und es wird auch hoffentlich kein gewaltsamer Konflikt ausbrechen jetzt in der Bodenkundelandschaft. Ne? Aber ich wollte das hier einfach nur mal so aufziehen, dass man eben auch mal sagt, okay, vielleicht ist es ja einfach auch eine Sache, die halt noch Forschung braucht, ne? Wo man dann einfach auch nochmal drüber diskutieren muss und wo man, glaube ich, aber auch aus Lehrbuchsicht einfach dann ein bisschen umsichtiger sein sollte, weil, wie gesagt, die Forschungsergebnisse sind da. Und warum es dann nicht auch mal langsam so aufschreiben nach 30 Jahren?
Ja.
So, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, Andres, jetzt haben wir den Mykorrhiza-Mythos gebastelt. Wie fühlst du dich am Ende dieser Folge?
Erleichtert. ein sehr spannendes Thema insgesamt. Also ich glaube, der ganze Bereich Pilze ist vernachlässigt worden, gerade in der Bodenkunde, und es gibt wahnsinnig viel Forschungsbedarf, auch bei diesen Kleinigkeiten. Da können wir vielleicht auch in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen, gerade wenn wir über diesen Bias uns nochmal unterhalten. Ich glaube, es herrschen viele falsche Vorstellungen. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe der Wissenschaft, diesen Vorstellungen ein Bild entgegenzusetzen und eben auch über Fakten sprechen zu können. Von daher, ein schönes Forschungsergebnis, was wir heute besprochen haben.
Das freut mich, dass ich deine Sorgen auch dir nehmen konnte, dass hier irgendwas ganz Schlimmes, ne? Ja, und ich sehe das natürlich genauso wie du, ne? Also wir müssen Fehlvorstellungen entgegenwirken. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Ich hoffe, dass jetzt auch Leute, die überhaupt nichts mit Böden zu tun haben, sich angehört haben und mal gehört haben, wie man so ein Pilzhyphen-Experiment eigentlich aufbauen kann. Ich fand das mega spannend. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen beschrieben. Also wie man sowas macht, ne? Und wie man sowas eben auch diskutieren kann. Ne? Also Andres hat hier gleich eingehakt, der hatte Fragen, der hat auch gleich erklärt, wie die Wasserleitung in einer Pilzhyphe funktioniert im Vergleich zu einem Wurzelsystem. Ne? Also das finde ich cool und genau deswegen machen wir das. Und ich hoffe einfach, ihr da draußen seid jetzt etwas weniger traurig als vor der Folge. Das ist so mein...
Ja. Das hoffe ich auch.
Ich hoffe immer, dass ich jeden Tag meines Lebens etwas Freude in die Welt bringen kann. Das habe ich hiermit auch versucht. Andres, du bist hier mein Gesprächspartner und weil du heute den eher passiven Part hattest, überlasse ich dir aber noch die Ehre eines Schlusswortes für diese Folge. Jetzt baue ich natürlich nochmal den Druck auf, aber während du dir was überlegst, kann ich da auch noch ein bisschen umherschwafeln. Also die Schlussworte finde ich immer wichtig, ganz einfach, um die Folge abzuschließen, um die Leute zu entlassen. Ne, die gehen dann jetzt wieder ihren ganz normalen Aufgaben nach oder hören die nächste Podcast-Folge von irgendeinem anderen Podcast, kann auch sein. Aber dass man sich einfach von den Leuten nochmal verabschiedet. Hast du da noch irgendwas für uns?
Ja, da habe ich, glaube ich, noch zwei Sachen. Also das erste ist Soil Rules und das zweite ist, da zitiere ich jetzt, naja, und dann abschalten.
Abschalten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Soilcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.